Das Thema heute Morgen lautet Israels Zukunft. Öfters, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann fahre ich auch ab und an von Erfurt Richtung Dresden, dann fahre ich auch in der Stadt Weimar vorbei. Und oberhalb von Weimar, die Stadt der Dichter und Denker, oberhalb dieser Stadt liegt das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut wurde unten gedichtet und oben wurden die Menschen vergast und umgebracht, erschossen, zu Tode geprügelt und so weiter. Allein im KZ Buchenwald sind über 56.000 Menschen ermordet worden. Unter ihnen, vielleicht Ihnen auch bekannt, der Prediger von Buchenwald, Paul Schneider. Oder auch Bonhoeffer war dort inhaftiert. Und wenn ich dann dort oben bin, es gibt so ein großes Mahnmal, noch von den Russen erbaut, dann setze ich mich bei diesem Mahnmal hin, nehme meine Bibel zur Hand und fange all die Stellen zu lesen an, die Gott seinem Volk Israel verheißen hat. Unter anderem schlage ich auch auf zum Beispiel Jesaja 40 ab Vers 1. Dort sagt der lebendige Gott durch seinen Propheten, durch den Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Rede zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn ein Zweifaches empfangen. Und so möchte ich heute Morgen diesen Gottesdienst gestalten unter diesem Thema Israels Zukunft. Und dazu möchte ich, diese Zukunft wird uns geschildert im Wort Gottes, möchte ich mit Ihnen ein Bibelwort lesen aus Hesekiel Kapitel 36, Vers 24. Es wird nicht gezeigt auf dem Beamer, ich habe gedacht, heute konzentrieren wir uns wieder einmal ganz auf die Bibel, die wir in den Händen haben, oder das iPhone oder was Sie gerade vor sich haben. Da steht, es ist die chronologische Reihenfolge der Erlösung Israels. Dort steht, da sagt der lebendige Gott durch seinen Propheten Hesekiel, Hesekiel 36, Vers 24, da sagt er, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und wenn ich dann das alles so lese, diese chronologische Reihenfolge, dann werde ich innerlich getröstet. Denn Gott ist nicht ein Gott der Lüge. Gott ist nicht ein Mensch, noch ein Menschenkind, das in etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er das reden und nicht halten? Und nun wollen wir diese gelesenen Bibelverse, wollen wir nun miteinander chronologisch anschauen. Und wir werden sehen, das erfüllt sich wortwörtlich vor unseren Augen in unserer Zeit. Wir sehen in diesen Bibelversen, sehen wir erstens einmal die Rückkehr des Volkes Israel. Dann sehen wir die Reinigung des Volkes Israel. Dann sehen wir die Wiedergeburt des Volkes Israel. Und als Viertes sehen wir, wie sie endlich zu Hause angekommen sind. Schauen wir das Punkt für Punkt miteinander an. Als Erstes sehen wir die Rückkehr. Da sagt der Hesekiel Folgendes. In Hesekiel 36, Vers 24, da sagt der Herr selber, und ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, aus allen Ländern will ich euch sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Zuerst fällt auf, wer bringt die Juden zurück in ihr Land? Es ist Gott selbst. Gott hat gesagt, ich will euch herausholen und zurückbringen. Es ist Gottes Sache. Die Wiederherstellung Israels ist nicht ein Menschengebilde, sondern es ist Gottes Sache, das abläuft heute vor unseren Augen. Es ist interessant, die ersten Einwanderer, die zurückkehrten nach Israel, die hatten mit Gott nicht viel am Hut. Die waren geprägt von einem humanistischen Freidenkertum, aber nicht von einem biblisch orientierten Denken. Aufgrund der Bibel sind sie nicht zurückgekehrt, weil Gott sie gezogen hat. Sie kamen, aber mit Gott wollten sie nichts viel wissen. Sie haben sich dann versammelt in diesen Moschafs, sie haben sich versammelt in diesen Kibbutzims, sozialistisch organisiert. Und auch heute, wenn man in Israel unterwegs ist, es gibt ja drei große Städte, Jerusalem, da wird gebetet, in Haifa, da wird gearbeitet und in Tel Aviv wird gelebt. Tel Aviv ist ein Sündenpfuhl ohne Gleichen. Und doch sagt der Herr, auch wenn sie nicht bekehrt sind, auch wenn ihr Herz noch nicht erneuert ist, auch wenn sie mit Gott noch nicht viel am Hut haben, der größte Teil der Israelis, da sagt der Herr in Ezekiel 36, 24, und ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und genau das geschieht heute vor unseren Augen. Wenn wir in Israel unterwegs sind, ich habe das Vorrecht gehabt, in den letzten Jahren einige Male in Israel sein zu dürfen, da sieht man Menschen aus allen Herrenländern. Man sagt, dass Israelis heute zurückgekehrt sind aus über 145 Nationen. Da wird Hebräisch gesprochen, da wird Englisch gesprochen, Arabisch. Und wir hatten auf der vorletzten Reise hatten wir auch Leute mit dabei, die konnten weder Englisch, noch Arabisch, noch Hebräisch, aber sie konnten Russisch und Deutsch. Und haben sie mir gesagt, ja weißt du, ich weiß gar nicht, wie einkaufen. Wenn ich da was einkaufen möchte im Shoppingcenter, die Leute verstehen mich gar nicht. Da habe ich gesagt, geht nur, mal schauen, was passiert. Die sind gegangen, kamen zurück, freudestrahlend. Die konnten mit der Verkäuferin Russisch reden. Über 1 Million Menschen in Israel sprechen Russisch. Gott erfüllt sein Wort. Aus allen Herrenländern holt er sie zurück. Die erste Rückführaktion, von Gott initiiert, begann wann? Im Jahre 1882. Das ist die erste offizielle Alia-Einwanderungswelle zurück ins Land der Väter. 1882. Können Sie sogar eingeben auf Wikipedia, da kommt die Jahreszahl, die erste Einwanderungswelle, offizielle Einwanderungswelle zurück nach Israel ins Land der Väter 1882. Und interessant ist, Gott hat gesagt, ich hole euch zurück. Und hat auch gesagt, woher sie kommen werden, die erste Einwanderungswelle. Gott hat es sogar festgelegt, wenn ich euch zurückhole, dann werde ich euch zurückholen und anfangen im äußersten Norden. Im äußersten Norden von Israel aus gesehen, was liegt da? Da liegt Russland. Und im Jahre 1882, also 1881, um diese Zeit herum, da gab es in Russland ganz starke Pogrome, ausgelöst durch die Ermordung von Zar Alexander II. Der wurde ermordet 1880. Und aufgrund dessen gab man den Juden die Schuld. Es kam zu Pogromen. Vielleicht haben Sie auch einmal den Film oder das Musical gesehen, Anna Tevka, The Fiddler on the Roof. Das gründet auf dem, was damals passierte in Russland. Und so sind diese Juden ausgewandert und sie gingen unter anderem nach Israel. Und so sagt der Herr in Jesaja 43, Vers 6, 600 Jahre vor Christus, da sagt der Prophet Jesaja, sagt Folgendes, und ich werde zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Ganz interessant, Gott selber sagt, 600 Jahre vor Christus, das heißt vor 2600 Jahren, ich werde mein Volk anfangend im äußersten Norden, werde sie zurückholen und ich werde sie heimbringen ins Land ihrer Väter. Nicht nach Südafrika. Nein, ins Land ihrer Väter. In das Land, das ich den Vätern verheißen habe. Und Gott sagt auch in Bezug der Umstände dieser Rückkehr, sagt Gott alles ganz klar voraus. Er sagt die Umstände, die da sein werden. Nämlich in Hesekiel 37, Verse 1 und 2. Hesekiel 37, 1 und 2. Da zeigt uns der Hesekiel die Umstände dieser Rückführaktion. Also der Initiator für diese Rückführaktion wird folgendes sein. Da heißt es, und die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und dieser war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Wo beginnt eine Ebene und wo hört sie auf? Wer kann mir das sagen? Also hier sieht der Hesekiel eine ganze Ebene voller Totengebeine. Wo beginnt eine Ebene? Wie? Ja, an meinem Fuß eines Berges zum Beispiel. Aber ich glaube, eine Ebene hat keinen Anfang und kein Ende. Oder nicht? Eine Ebene ist etwas Unbestimmtes, etwas Unbegrenztes. Und ich glaube, hier will der Hesekiel uns im Auftrag Gottes sagen, diese ganze Ebene, nämlich die ganze Erde, ist voller Totengebeine von verfolgten, ermordeten, umgebrachten Juden. Und wer die jüdische Geschichte ein wenig kennt, die ganze Tragödie des jüdischen Volkes, wurden sie nicht schon damals in Ägypten ersäuft? Wo die Juden hinkamen, die Assyrer, sie haben sie bestialisch umgebracht. Die Babylonier, die Römer haben sie verfolgt. Im Jahre 70 nach Christus, als Jerusalem erobert wurde, da sagt man, da hat es keine Bäume mehr gegeben, wo man keine Juden hingenagelt hat. Die Byzantiner, der aufstrebende Islam, selbst die Päpste, sie haben die Juden immer verfolgt, auch in der Schweiz. Man hat sie aus Spanien und Portugal vertrieben. Man hetzte sie durch die Inquisition über ganz Europa. Schlussendlich steckte man sie in Ghettos, unterdrückte sie durch Pogrome und schließlich brachte man sie im organisierten Holocaust, 6 Millionen Menschen brachte man um. Die ganze Erde ist voller Totengebeine. Überall, wo die Juden hinkamen, sie wurden gehasst. In zahllosen, oft namenlosen Gräbern wurden sie verscharrt. Wenn man oben im Buchenwald ist, da gibt es viele, viele Gräber, wo man nur noch die Asche reingeschüttet hat, ohne Namen. Und da sagt der Hesekiel, Hesekiel 37, Vers 1, und die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, die ganze Erde voller Totengebeine. Aber Gott hat andere Pläne. Gott sagt, mitten in diese Ebene von Totengebeinen hinein, sagt er in Vers 7, da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, also mitten in diese Ebene von Totengebeinen hinein, dann stand als erstes ein Geräusch. Und als zweites entstand eine Erschütterung. Und ich möchte es einmal dahingehend auslegen, die ganze Ebene, die ganze Welt voller Totengebeine. Und mitten in diese Welt hinein gibt es ein weltweite großes Geräusch. Was war das erste weltweite große Geräusch? Habt ihr mal das Buch gelesen, Im Westen nichts Neues? Vom Remarque? Der Kanonendonner wie Halt. Weltweit, der Erste Weltkrieg. Die Juden kommen zurück, 1882. Ein ganzes Feld voller Totengebeine. Und dann plötzlich über diese ganze Ebene ein riesengroßes Geräusch. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Und dieser Erste Weltkrieg bringt den Juden, diesem Feld voller Totengebeine, eine Zusage, Die Balfour-Deklaration, die Zusage durch die Engländer einer nationalen Heimstätte in Eretz Israel. Aber es geht weiter. Der Hesekiel sagt, und siehe eine Erschütterung. Also plötzlich wird diese ganze Ebene voll Totengebeine wird erschüttert. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, 6 Millionen Tote, bringt schlussendlich den Juden die ersehnte Heimstätte. Am 14. Mai 1948 wird Israel wieder Realität. Etwas, das es vorher noch nie gegeben hat. Ein Volk über die ganze Welt zerstreut. Das Nordreich, die 10 Stämme wurden ja 722 vor Christus, wurden sie zerstreut. Die Assyrer kamen, haben sie mitgenommen. Und dann 586 vor Christus, da kamen die Babylonier, haben sie zerstreut. Sie kehrten, ein Teil kehrten aus der babylonischen Gefangenschaft zurück unter Esra, Nehemia und Zerubabel. Und dann 70 nach Christus kam der Titus, hat Jerusalem zerstört. Und 135 nach Christus, da kam wieder die römische Armee, hat Jerusalem gepflügt, mit Salz bestreut, einen neuen Namen gegeben und den Juden bei Todesstrafe verboten, dieses Gebiet zu betreten. Und jetzt plötzlich ein Geräusch, eine Erschütterung, der erste, zweite Weltkrieg. Gott ist dabei, sein Volk wieder in seine Heimat zu bringen. Und interessant ist nun Folgendes, ich möchte hier ein interessantes Detail einfügen. Als die Jünger den Herrn Jesus fragten, sie waren auf dem Ölberg, und sie fragten ihn, ja wann wirst du das Reich, das Königreich Davids, also Israel, wann wirst du das wieder aufbauen? Was werden die Begleitumstände sein? Da sagt Herr Jesus ihnen Folgendes, und jetzt schlagen wir eine neutestamentliche Bibelstelle auf, also Matthäus 24, Abvers 6. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und haben wir jetzt im Hinterkopf diese Ebene, die ganze Welt, voller Totengebeine. Die Jünger fragen ja, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wirst du das Königreich Davids wieder errichten? Und dann sagt der Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Zuerst kommen die Juden zurück und dann der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Dann sagt er, habt Acht, erschrecke nicht, denn dies alles muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Das heißt, es ist noch nicht das Königreich Davids da. Es ist noch nicht das tausendjährige Reich. Es ist nicht, noch nicht das Ziel. Dann sagt er, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und dann sagt er hier, und es werden hier und dort Hungersnöte geschehen. Das ist alles der Anfang der Wehen. Und jetzt heißt es etwas ganz Interessantes, ganz am Anfang. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wer von euch hat ein Smartphone? Die meisten. Wenn jetzt vor 30 Sekunden ein großes Erdbeben war in China. Habt ihr das jetzt schon auf dem Handy? Stimmt's oder stimmt's nicht? Das war vor 100 Jahren noch nicht möglich. Wenn damals, wenn ein Krieg war, wenn der 30-jährige Krieg war, gab es Boten, berittene Eilboten und so weiter. Man hat es nicht weltweit gehört. Es ist interessant, die Juden kehren zurück, der Staat Israel entsteht. Und plötzlich besteht die Möglichkeit des weltweiten Hörens auf der ganzen Welt. Das, was wir heute für selbstverständlich annehmen, war vor der Rückkehr Israels noch gar nicht möglich. Erst im Jahre 1897, also zuerst die Juden kehren zurück, 1882, und im Jahre 1897 erfindet ein Italiener, Marconi, erfindet die Möglichkeit der drahtlosen Übermittlung von Nachrichten. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr werdet aber hören von Krieg und Kriegsgerüchten. Und interessanterweise ist der erste Sender, der auf Sendung ging, das war im Jahre 1917, ein amerikanischer Militärsender. Und was hat er gesendet? Kriegsberichterstattung. Ist es nicht interessant, in welcher Zeit wir heute leben? Der Jesus sagt auch, es werden weltweite Seuchen sein. Die erste weltweite Seuche war nicht die Pest. Die Pest war nur örtlich, in Europa. Aber die erste weltweite Seuche war erst im Jahre 1918 bis 22. Interessant, die Juden kehren zurück, 1882. Und dann plötzlich eine erste weltweite Seuche. Die spanische Grippe. Da kamen im Zuge des Ersten Weltkrieges kamen amerikanische Soldaten, die waren infiziert mit dem Grippevirus, kamen nach Europa, dieser Virus hat mutiert, sie kehrten zur Heilung wieder nach USA zurück, kamen wieder und dann plötzlich ist diese spanische Grippe ausgebrochen. Und infizierte Soldaten kamen aufgrund des Ersten Weltkrieges, kamen sie nach Europa, gingen infiziert zurück nach Australien, Neuseeland, die ganze Welt. Und es entstand die erste weltweite Seuche mit über 50 Millionen Toten. Und seitdem nehmen diese weltweiten Seuchen zu. Man denke nur an AIDS und so weiter. Also Gott sagt, ich will euch zurückholen. Und Gott ist dabei, das vor unseren Augen zu tun. Und nun kommt der Hesekiel und sagt als nächstes, und ich werde euch reinigen. Wir alle kennen die Geschichte des verlorenen Sohnes. Ich möchte sie einmal ein wenig auslegen in Bezug auf Israel. Wir kennen doch, wie der Papa da steht, wie der Sohn weggeht und sein ganzes Vermögen verprasst. All die Fähigkeiten, die Gaben, die Möglichkeiten. Er geht an die Schweinetröge der Nationen. Und dann kehrt er heim. Der wartende Papa, der verlorene Sohn, die schmutzigen Kleider. Und was macht der Papa, als er heimkommt, der verlorene Sohn? Kein Wort des Vorwurfs. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Also wir sehen hier, und genau das sagt der Hesekiel. Der Hesekiel sagt, zuerst werden sie kommen und dann kommt die Reinigung. Und deswegen lesen wir in Hesekiel 36, Vers 25, wie der Hesekiel sagt, sie kommen zurück und dann, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also zuerst Heimkehr und dann Reinigung. Und war das nicht auch in unserem Leben genauso? Hat nicht Gott uns gezogen aus dem Schlamm der Sünde? Als wir zum Herrn Jesus kamen, waren wir da schon gereinigt, frisch parfümiert, mit neuen Kleidern. Nein, wir haben gestunken, entschuldigt wie die Schweine. Wie der verlorene Sohn. Und doch hat uns der Herr Jesus nicht in die Arme genommen und gesagt, herzlich willkommen zu Hause. Er hat uns in die Arme genommen, er hat uns gereinigt. Und genau das ist die Reihenfolge auch beim Volk und beim Land Israel. Der Herr sagt, und ich will reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein, also zuerst Rückkehr und dann Reinigung. Und im Alten Testament, da wird Wasser gebraucht für was? Also der Herr sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, ich werde euch reinigen. Und für was steht dieses reine Wasser? Für was wird Wasser gebraucht im Alten Testament? Zum Beispiel, wenn jemand als Jude in die Synagoge gehen wollte, was musste er tun? Er musste in eine Mikwe, in ein kultisches Bad. Wenn Sie einmal in Köln sind, hinter dem alten Rathaus in Köln, eine wunderbare Mikwe. Das wurde im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Gehen Sie mal dahin, da geht man, ich weiß nicht wie viele Meter, 10, 12 Meter, geht man da runter, bis in fließendes Wasser. Da war eine Synagoge und eine Mikwe. Und die Juden, wenn sie zur Synagoge gehen, dann gehen sie in eine Mikwe, sie entkleiden sich, sie reinigen sich. Und dann gehen sie frisch gekleidet, frisch parfümiert, gehen sie dann in die Synagoge. Also Wasser ist immer im Alten Testament ein Bild für Reinigung. Und so sagt der Herr in Hesekiel 36, 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Also Wasser ist ein Bild der Reinigung. Aber gleichzeitig ist Wasser auch ein Bild für Gericht. Durch was kam die erste Menschheit um? Sie ersoffen alle im Wasser. Die Ägypter kamen alle im Wasser um. Das heißt, Wasser ist nicht nur ein Bild für Reinigung, sondern Wasser ist auch ein Bild für Gericht. Und Gott sagt, ich werde euch zurückholen aus allen Herren Ländern. Ich werde euch in euer Land bringen und dann werde ich anfangen, euch zu reinigen. Und zwar durch Gericht. Als wir jetzt in Israel waren, diesen Frühling, wir waren eingeladen bei einem lieben israelischen Freund und wir konnten dort miteinander Shavuot feiern. Da war die ganze Familie versammelt. Die hatten so viele Fragen. Und die Tochter, 16 Jahre alt, so viele Fragen. Ja, was kommt auf uns zu? Wie geht's mit uns Israelis weiter? Wir hatten einen wunderbaren Abend. Und interessant ist, diese Tochter ging am nächsten Tag in die Schule und hat erzählt, du, da war ein evangelischer Pastor da und hat uns erzählt, wie es weitergeht mit Israel. Und dann haben die Klassenkameraden haben gesagt, du hast ja einen Knall, ein evangelischer Pastor in deiner Gemeinde, also bei dir zu Hause. Und dann hat er gesagt, weißt du, der hat alles aus dem Alten Testament uns gesagt, was da läuft. Und die hatten über eine Stunde Diskussion über alttestamentliche Texte, was die Bibel sagt über die Zukunft Israels. Und deswegen, Gott sagt, ich werde euch reinigen durch das Wasserbad. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und das ist ein Bild des Gerichtes. Das Alte Testament sagt über dieses Gericht, gebraucht folgende Worte. Zum Beispiel die große Trübsal. Das ist nicht für die Gemeinde Jesu bestimmt. Über Israel. Es ist die Angst Jakobs. Es ist die Zeit der Drangsal. Es ist der Tag des Herrn, der Zorn des Lammes. Über all denen, die Nein sagen über ihn. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus in Matthäus 24, 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Wenn diese Reinigung geschieht, dann ist es die Zeit der Angst für Israel. Dann sind wir als Gemeinde Jesus schon lange beim Herrn. Und diese Reinigung, dieses Gericht, das wird in Israel ein Erschrecken auslösen. So wie dieses junge Mädchen, 16 Jahre alt, sagt, ja, wie geht's weiter mit Israel? Was kommt auf uns zu? Und deswegen heißt es dann in Jesaja 33, Vers 14, heißt es, denn die Sünder in Zion, die sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Und dann die große Frage, wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Gott ist dabei, Israel zu reinigen. Und noch einmal, war das nicht auch in unserem Leben so? Als wir uns plötzlich gesehen haben im Lichte Gottes. Als ich mir erkannt habe, wie Gott mich sieht. Wie ich zusammengebrochen bin. Herr Jesus, ich kann dir gar nichts bringen. Sei mir Sünder gnädig. Und genau das wird passieren. Fangen sie an zu schreien. Und dann kommt der Herr und begegnet ihnen. So wie er damals dem Paulus begegnete. Der Paulus auf dem Weg. Und dann begegnet ihm der Herr Jesus. Und dieser Paulus, er fragt, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann erst kommt die Wiedergeburt. Wenn Israel durch Gericht zu Buße geführt wird, dann kommt die Wiedergeburt. Wenn sie erkennen, wir können sie ja gar nicht. Wir brauchen einen. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wenn sie so zusammenbrechen, Dann lesen wir in Hesekiel 36, ab Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und dann in dieser großen Gewissensnot, dann werden sie anfangen zu rufen. Und sie werden auf den sehen, den sie durchstochen haben. Und so lesen wir in Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Darf ich dich fragen, bist auch du einmal so vor Gott zusammengebrochen? Vor deinem Gott, der für dich ans Kreuz von Golgatha ging, der für dich bezahlte? Israel geht einer wunderbaren Zukunft entgegen. Sie werden ihrem Erlöser, ihrem Messias, werden sie persönlich begegnen. Hast du diese Begegnung schon erfahren? Ist Jesus dir groß geworden? Israel wird dann zu diesem Zeitpunkt ihren Messias erkennen. Und dann werden es, heißt es dann in Jeremia 29, heißt es, Jeremia 29, Vers 12, und ihr werdet mich anrufen und ihr werdet hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und dann heißt es noch in Vers 1 und 2 von Kapitel 13, auch von Sacharja, an jenem Tage wird für das Hause David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein, gegen Sünde und Unreinheit. Und es soll geschehen an jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Lande ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Lande vertreiben. Das ist die Wiedergeburt des Überrestes Israel. Auf das geht Israel zu. Und nun muss ich etwas einflechten, weil es heute immer mehr aufkommt, leider auch unter evangelikalen Christen. Das große Aber vieler Christen heute. Da wird gesagt, ja weißt du, Israel hat keine Zukunft. Da wird gesagt, Israel sei ein Staat wie jeder andere auch. Da wird gesagt, Israel hat keine Bedeutung mehr. Ja, ehemalige Israel-Liebe verändert sich in Israel-Hass. Israel wird selbst in christlichen Kreisen immer mehr zum Prügelknaben dieser Welt. Leider, leider. Da habe ich ein Buch gefunden, eine Auslegung über die Offenbarung. Und dieses Buch hat mich echt schockiert. Es wird herausgegeben oder vertrieben von einem christlichen Verlag. Viele von Ihnen kennen den. Ich zitiere aus diesem Buch. Das Buch heißt Die große Trübsal, Autor David Chilton. Er schreibt auf Seite 75 Folgendes. Gottes alte Schöpfung Israel muss somit aufgelöst werden, wenn das Reich an die Gemeinde die neue Schöpfung übergehen wird. In Gottes gerechter Vernichtung Israels wird er sogar Himmel und Erde erschüttern, um sein Reich seiner neuen Nation der Gemeinde zu übertragen. Auf Seite 87 schreibt er, Jesus wies seine Jünger an, Verwünschungsgebete zu beten, Gott anzuflehen, Israel zu vernichten, den Feigenbaum verdorren zu lassen, den abtrünnigen Berg ins Meer stürzen zu lassen. Und genau das geschah dann auch. Die verfolgte Gemeinde, bedrängt von den abtrünnigen Juden, begann um Gottes Vergeltung an Israel zu beten, darum, dass der Berg Israel aufgehoben und ins Meer gestürzt werde. Ihr Gebetsopfer wurde am himmlischen Altar angenommen und als Erwiderung befahl Gott seinen Engeln, seine Strafgerichte auf das Land hinabzuwerfen. Israel wurde zerstört. Das ist eine Auslegung über die Offenbarung. Welch eine Tragik. Gott ändert sich? Steht Gott nicht mehr zu seinem Wort? Wie steht Gott zu dem, was wir lesen in Jeremia 31, Vers 35, wo Gott klipp und klar sagt, denn so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Lichte gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Und so spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen, das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Also Gott knüpft seine Liebe an die Unabänderlichkeit von Ebbe und Flut. Wenn das aufhört, dann hört auch Gott auf, Israel zu lieben. Wenn der ewige Rhythmus von Tag und Nacht aufhört, dann hört Gott auf, hinter Israel zu stehen. Wenn man die unergründlichen Weiten des Alls ermessen kann, dann gibt Gott sein Volk Israel als verloren. Wenn man die unerforschlichen Tiefen des Meeres ergründen kann, dann stellt sich auch Gott nicht mehr zu seinem Volk. Aber wisst ihr, wie musste es der heidnische Prophet Bileam sagen? Der Jonathan hat es gelesen. Dieser heidnische Prophet Bileam, er war gerufen worden, um Israel zu verfluchen. Man hat es schon versucht in der alten Zeit, verfluche Israel. Und da steht dieser ungöttliche, heidnische Prophet. Er will Israel verfluchen. Er will Israel verdammen. Und dann macht er den Mund auf und da kommt der Geist Gottes über ihn und er kann nicht fluchen, er muss segnen. Und er muss soll Folgendes sagen, in 4. Mose 23, Vers 19, da sagt dieser heidnische, gottlose Prophet, der geschickt war, um zu fluchen, er sagt, weil er nicht anders kann im Auftrag Gottes, denn Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und nicht erfüllen? Ja, er muss sagen, denn siehe, zu segnen ist mir aufgetragen. Und er hat gesegnet, der lebendige Gott. Und ich kann es nicht ändern. So stellt sich Gott hinter sein Volk. Und dann sehen wir, wie dieses Volk endlich zu Hause ankommt. Wir haben gesehen, im Jahre 1882 hat die erste Einwanderungswelle angefangen. Setzt sich fort bis zum heutigen Tag. Wir haben gesehen, Israel wird langsam zu dem Punkt gebracht, wo es gereinigt wird, in der großen Trübsal. Es wird immer mehr bedrängt und selbst seine großen Freunde der Politik wenden sich immer mehr von Israel ab. Wir haben gesehen, es wird der Zeitpunkt kommen der Wiedergeburt. Und dann wird der Zeitpunkt sein, wo sie endlich zu Hause sind. Der Engländer hat ein Sprichwort, das heißt, my home is my castle. Da, wo ich wohne, da bin ich zu Hause. Zu Hause, da fühle ich mich als König. Ich habe einen wunderschönen Sessel von meinen Kindern geschenkt gekriegt. Ja, stimmt, Johanna? Ja. Da fühle ich mich als König. Da kann ich lesen, kann ich studieren, kann meine Füße hochlagern und niemand sagt was. Wenn Israel was tut im eigenen Land, da schreit die ganze Welt. Da, wo ich zu Hause bin, da fühle ich mich wohl. Und dieses junge Mädchen, 16 Jahre alt, sagt, ja, was kommt auf uns zu? Warum ist die ganze Welt gegen uns? Können wir denn nichts recht machen? Zu Hause kann ich ruhig schlafen. Da fühle ich mich sicher und geborgen. Aber Israel wird jeden Tag das eigene Land streitig gemacht. Täglich gibt es Grenzverletzungen. Immer wieder müssen die Menschen in Sderot müssen mit einem Raketenangriff rechnen. Israelische Produkte werden boykottiert. Große Konzerne ziehen ihre Niederlassungen zurück aus dem Land Israel. Und dennoch, Gott steht hinter seinem Volk. Noch ist Israel nicht angekommen. Noch ist Israel nicht gereinigt. Noch ist Israel nicht wiedergeboren. Und dennoch sagt der Herr in Vers 28, und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und dann Vers 27, ja, meine Wohnung wird bei ihnen sein. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Gott ist dabei, sein Volk zurückzubringen. Und er ist dabei, den Kreis mit Israel zu schließen. Und nun gehen wir noch einmal zurück zu dem verlorenen Sohn. Als dieser verlorene Sohn, ich beziehe es auf Israel, als dieser verlorene Sohn zurückkommt, dann nimmt er ihn der Papa in den Arm. Und dann, wisst ihr, was er macht? Wir lesen Schlangen auf, Lukas 15, Vers 22. Lukas 15, Vers 22. Da sagt der Herr Folgendes, hol schnell das beste Gewand. Ja, Israel kriegt ein neues Gewand, der verlorene Sohn kriegt ein neues Gewand. Ein neues Kleid. Das heißt, wenn ich ein neues Kleid kriege, dann bin ich angenommen wieder zu Hause. Ich darf wieder Sohn sein. Kennt ihr das Lied? Ein weißes Kleid, die Krone von Gott, ist mein durch Gottes Gnade. Genau das steht Israel bevor. Und heißt es da, holt schnell das beste Gewand. Nehmt ihn wieder an als Sohn. Er war verloren, 2000 Jahre zerstreut. Legt es ihm an. Und dann heißt es da, und gebt ihm einen Ring. Ja, was ist ein Ring zur damaligen Zeit? Was bekam der Josef? Ein Ring bedeutet Autorität, bedeutet Macht, wieder eingesetzt ins Amt. Israel wird wieder heimkommen, wird ein neues Kleid kriegen, wird gereinigt werden und dann wird es wieder eingesetzt werden in das Amt. Und dann heißt es da, und legt ihm die Schuhe an seine Füße. Ja, was wird die Aufgabe Israels sein während den 1000 Jahren? Gestiefelt an den Füßen zu treiben das Evangelium. Sie werden wieder in ihren Dienst eingesetzt. Und dann heißt es da im Alten Testament, und da werden 10 Heiden einen Juden beim Rockzipfel nehmen. Und sie werden gehen und sagen, wir haben gehört, dass bei euch, dass da der wahre Gottesdienst ist, dass da der wahre Gott angebetet wird. Und deswegen sagt hier der Herr Jesus, und legt Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb, dann wird es endlich gefeiert. Dann wird endlich wird Israel zu seinem Ziel kommen. Der Kreis schließt sich. Das Drama des jüdischen Volkes ist dann zu seinem Ende gekommen. Und deswegen überall, wo heute Juden sind, sie erinnern uns an den lebendigen Gott, der nie zu spät kommt, der nie die Fäden aus den Händen lässt, der sich hinter sein Volk gestellt hat. Denn Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Und wisst ihr, das Ganze macht mich so getrost, macht mich so froh, wenn Gott so treu ist über all die Jahrtausende, über seinem Volk. Die erste Verbannung fing an 722 vor Christus. Und Gott war immer treu. Und wenn Gott mit seinem Volk treu ist, meint ihr dann nicht auch, dass Gott auch treu ist über deinem Leben? Egal manchmal, wie die verworren die Situationen deines Lebens sind. Gott ist treu. Halte dich an ihn und du wirst tief und reich gesegnet sein. Amen. Wollen wir miteinander stille werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich aus tiefstem Herzen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Dass wir sehen dürfen, dass du dein Wort erfüllst vor unseren Augen. Und wir dürfen damit rechnen, dass du jeden Moment kommst. Ich freue mich, Herr Jesus, dir entgegenzugehen. Ja, wir freuen uns. Komme doch bald. Komme zu der Entrückung deiner Gemeinde und zur Erlösung Israels und zur Verherrlichung deines Namens. Danke dafür. Amen.